beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Was siehst du, wenn du auf das Kreuz schaust? Nimm dir doch einen kurzen Augenblick Zeit, das Kreuz genau anzusehen. Was siehst du? Zunächst etwas Bekanntes und gut Vertrautes, denn dieses Kreuz hängt seit über 50 Jahren in diesem Raum. Die allermeisten von uns kommen Sonntag für Sonntag in aller Treue hierher. Daher kennen sie das Kreuz gut. Es ist uns vertraut. Seine Form, seine Beschaffenheit, vielleicht sogar die Inhalte, sie überraschen uns nicht. Es gehört halt dazu in diesem Raum. Wir kennen diesen Raum, wir kennen es gar nicht anders. Bedeutet das womöglich, dass wir uns daran gewöhnt haben? Doch halt, dieses Kreuz wurde feiertagstauglich verändert. Trauerflor, ein schwarzer Schal und eine Dornenkrone. Aber es ist das altbekannte Kreuz. Wir kennen es. Karfreitag, wir gedenken eines Menschen, der unschuldig hingerichtet wurde. Aber wurden nicht und werden nicht Woche für Woche tausende Menschen unschuldig verurteilt und hingerichtet? Momentan in Syrien, in Nordkorea, in Nigeria. Wo sind die 100 entführten Schülerinnen in Nigeria hin? Leben sie noch? Was siehst du, wenn du auf das Kreuz schaust? Lukas schreibt einen winzigen Satz in seine Kreuzigungsgeschichte hinein. Er würde niemandem auffallen. Da steht: Das Volk stand da und schaute zu. Das Volk stand da. Gut, es hätte auch sitzen können und schaute zu. Dabei stehen und zusehen. Irgendwie scheint das noch das Beste zu sein, was man in so einem Fall der Kreuzigung tun kann. Dabei stehen und zusehen. Wir wollen es heute den Augenzeugen gleich tun. Wir wollen heute dabei stehen, dabei sitzen und zusehen, was am Kreuz geschehen ist. Wenn man die dramatischen Kapitel der Gefangennahme Jesu und seiner Verurteilung im Lukas-Evangelium liest, dann schneidet das Volk, das einfach nur da ist, gar nicht so schlecht ab. Es ist ja nur da und sieht zu. Lukas beschreibt in dieser sehr dramatischen Kreuzigungsgeschichte auch Menschen, die Jesus in einem Garten gefangen nehmen, ihn schlagen, ihn in Ketten legen. Und alle diese Menschen handeln im Auftrag der damaligen geistlichen Elite Israels. Und diese geistliche Elite schneidet überhaupt nicht gut ab. Sie macht Jesus einen unfairen Prozess. Sie präsentieren Zeugen, die bewusst die Unwahrheit sagen. Und der Ausgang dieses Prozesses ist von vornherein klar. Jesus muss weg. Und bis heute hat sich an dieser menschlichen Praxis nichts geändert. Lukas erwähnt auch Pilatus, den Repräsentanten des römischen Kaisers. Er hätte das Sagen gehabt. Er hätte Macht gehabt, alles abzublasen und dem Unrecht ein Ende zu machen. Aber er hat sich um eine Entscheidung gewunden. Er stellt fest, Jesus ist unschuldig. Aber als Kompromiss, weil die Juden so hartnäckig waren, lässt er Jesus ziemlich heftig auspeitschen und hofft, damit ist alles getan. Doch die Menge ist damit nicht einverstanden. Die Bibel beschreibt, wie er sich nur noch zu helfen weiß, indem er seine Hände symbolisch in Unschuld wäscht und gleichzeitig Jesus an die Folterknechte übergibt. Und bis heute sind Entscheidungsträger und wichtige Leiter entscheidungsschwach und aalglatt. Lukas beschreibt auch den jüdischen König Herodes. Sensationsgeil, so würden wir das heute beschreiben. Er wollte einen Zaubertrick von Jesus. Jesus sollte ein Zeichen machen, ohne ein kleines Wunder keine Hilfe. Und Lukas beschreibt auch die Jünger Jesu und Petrus natürlich, mutig und unerschrocken. Aber am Tage der Festnahme Jesu in einem Garten ist er nur noch ängstlich und scheu. Es wird beschrieben, wie Petrus seinen Jesus dreimal verleugnet, dreimal. Dabei hatte er doch so edle Absichten und hehre Ziele. Ja, und dann ist nochmal das Volk da. Es ist einfach nur da. Was sahen die Menschen nur, als sie Jesus am Kreuz sterben sahen? Was haben sie da gesehen? Ahnten sie, dass Jesus ihre, ja unsere, tiefste Hilflosigkeit und Ahnungslosigkeit gerade erduldet? Oder war es nur Neugierde, vielleicht sogar Sensationslust? Gaffer, die auf der Autobahn abbremsen, um zu sehen, wie schlimm Blech- und Personenschäden sind, die vielleicht Fotos machen, um sie anderen zu zeigen. Gaffer, die durch das Abbremsen einen Stau oder sogar weitere Unfälle riskieren. Lukas erwähnt zumindest nicht, dass das Volk Jesu gequält und getötet hat. Das Volk wirkt da nicht mit. Es ist auch nicht in den Spott über Jesus einzustimmen. Es steht nur da und sieht zu. So wie viele Male weltweit, wenn Unrecht geschieht, vor unserer Haustür, in unseren Familien, zusehen, dabei sein, nichts tun. Ist das ein typisch menschlicher Drang, angezogen vom Abstoßenden, vom Schrecklichen? In der Kreuzigungsgeschichte heißt es einfach nur lapidar, das Volk stand da und sah zu. Punkt, mehr nicht, mehr erfahren wir nicht. Merkwürdigerweise berichtet Lukas davon ohne jede Entrüstung, ohne jeden Tadel. Ganz im Gegenteil, Lukas macht Gebrauch von unserem dunklen Drang, dabei sein zu wollen und zuzusehen. Indem er die Passionsgeschichte erzählt, reiht er uns stillschweigend in eine Menge der Zuschauer ein. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dich zu trauen, hinzusehen, auf das Kreuz zu blicken und wahrzunehmen. Was siehst du, wenn du auf das Kreuz schaust? Es aber etwas anders zu tun als die Menge damals. Von dieser Menge berichtet Lukas und schreibt in Vers 48, wir sehen es auch oben, und als das Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Das Volk ist betroffen, es ist mitgenommen, es fühlt etwas, aber es kann es nicht verstehen. Das Volk sieht und versteht doch nichts. Darum möchte ich dir heute Morgen zwei Sehhilfen anbieten. Zwei kleine, aber vielleicht feine Aspekte aus dem Text, der das große Geheimnis des Textes, des Kreuzes beschreibt. Zwei Sehhilfen. Und ich möchte uns alle in dieses Gebet von Sören Kierkegaard einschließen, der Gott darum bittet, Gott gebe uns Augen, die was taugen. Die erste Sehhilfe, Jesus bittet um Vergebung. Jesus bittet um Vergebung. Wir lesen in Lukas 23, da heißt es, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind Worte, die wir uns in so einer Situation eigentlich nicht vorstellen. Die Reaktion eines Mannes auf genau diese Worte war, in der Situation der größtmöglichen Demütigung noch die Fassung zu bewahren. Ja, das ist wahre Größe. Das mag sein, denn von anderen unschuldig verurteilten Märtyrern aus der jüdischen Geschichte ist bekannt, dass sie vom Galgen herab ihre Richter und Henker beschimpften, übelst beschimpften. Doch vom Kreuz Jesu Christi herab hören wir keinen Vorwurf. Nein, er spricht: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, mit diesen Worten entschuldigt Jesus geradezu seine Henker. Sie wissen nicht, was sie tun. Das konnten sie auch nicht, als sie Jesus, den Unschuldigen, ans Kreuz nagelten. Mitten unter zwei Verbrecher. All diese Qualen, diese Grausamkeiten, diese Schmerzen. Nein, sie konnten nicht ahnen, dass dieses entstellte Antlitz eines Menschen da am Kreuz das Ebenbild Gottes ist. Sie wussten es nicht und sie fanden auch keine Worte, denn der Tod ist stumm. Er kommt nicht laut und polternd daher und der Tod macht stumm. So stehen über dieser dunklen Stunde Jesu Worte, die so besonders sind. Er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Lukas erzählt das wieder ohne Vorwurf. Ohne Vorwurf. Und in all den werden Beteiligte in einer unvorstellbaren Art entschuldigt. Ihre Schuld wird von ihnen genommen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Handlanger der Römer wissen es nicht, was sie tun, als sie Jesus kreuzigten. Sie führen doch nur Befehle aus. Sie haben das viele Male getan und werden anschließend wahrscheinlich noch viele Menschen ans Kreuz, bestialisch ans Kreuz nageln. Doch das, was hier passiert, passiert einmalig. Was am Kreuz geschieht, stellt die Ordnung dieser Welt auf den Kopf. Ohne es zu sehen und zu erkennen oder zu wissen oder vielleicht sogar gar zu fühlen, die Folterknechte erniedrigen den Allerhöchsten. Sie spotten den Unbeschreiblichen, sie quälen den Allmächtigen. Die Ordnung der Welt wird auf den Kopf gestellt. Gott am Kreuz. Das hat gewiss niemand von ihnen gewollt. Sie wussten nicht, was sie taten. Hochinteressant, dass es einer der großen Kritiker des Christentums war, nämlich der Pfarrerssohn Friedrich Nietzsche höchstpersönlich, der diese Wahrheit überdeutlich aussprach. Gott am Kreuz. Gott stirbt am Kreuz. Die Ordnung der Welt steht Kopf. Nietzsche schreibt: Es hat bisher noch niemals und nirgendwo eine gleiche Kühnheit im Umkehren, etwas gleich Furchtbares, Fragendes oder Fragwürdiges gegeben. Sie verheißt eine Umwertung aller Werte. Sicherlich hat das Nietzsche anders gedeutet, denn er wollte geradezu gottlos sein, die Religion los sein. Er wollte Freiheit von der dumpfen religiösen Sklaverei. Gott am Kreuz. Nein, das wussten sie nicht. Nein, das ist auch uns nicht bewusst, wenn sich die Gewöhnung einschleicht und wir auf dieses Kreuz schauen, erst recht nicht die Tragweite dessen, was da geschehen ist. Gott am Kreuz. Beginnt nun das goldene Zeitalter für Atheisten? Gibt sich diese Welt nun damit zufrieden, Gott endlich los zu sein? Oder bringt Jesus dort am Kreuz hängend gerade den Frieden Gottes mit den Mitteln des Friedens? Könnte es sein, dass so und nur so inmitten der Bosheit aller Beteiligten, ob aktiv oder passiv beteiligt, Gott hineingebracht wird? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In die Umkehrung aller Werte. Müssen wir nun ganz anders von Gottes Allmacht und Größe reden? Müssen wir nun nicht ganz anders von Gott reden seit Karfreitag? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist das nur für ein Geheimnis, das von diesem Kreuz in unsere Welt leuchtet? Und was siehst du, wenn du auf das Kreuz schaust? Die zweite Seehilfe, Jesus bloßgestellt zwischen zwei Verbrechern. Jesus bloßgestellt zwischen zwei Verbrechern. Lukas beschreibt auch das ohne Vorwurf. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Ganz still, es gehört irgendwie dazu. Jesus mitten unter zwei Verbrechern. Das ist sein letzter Ort, seine letzte Bestimmung. Das ist der Platz, den er einnimmt. Zwischen zwei Verbrechern, zwischen zwei rechtmäßig Verurteilten, zwischen zwei schuldig Gesprochenen. Und Jesus? Mittendrin. Jesus im Zentrum aller Verbrechen. Mehr noch, Jesus wird in alle denkbaren, bewussten und mutwillig begangenen Sünden und alle Schuld der Menschheit hineingezogen, hineingestellt. Jesus mitten in den Abgründen der menschlichen Seele. Gott am Kreuz. Eins gemacht mit Gräueltaten, mit Mord und Totschlag, Diebstahl, Betrug und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wie gesagt, Lukas beschreibt das ohne den kleinsten Vorwurf. Darum die Frage heute Morgen an dich: Was siehst du, wenn du auf dieses Kreuz blickst? Was sehe ich, wenn ich das Kreuz anschaue? Siehst du den Tod eines guten, eines richtig guten Weltverbesserers für seine Sache? Jesus bleibt seinen Ansichten und seinen Gedanken über Gott treu bis in den Tod. Siehst du den Tod eines Gerechten, eines Frommen, eines Helden oder vielleicht sogar eines Missverstandenen? Vielleicht denkst du dir deinen Teil und verstehst den Tod Jesu, der sich solidarisch zeigt mit allen unschuldig Leidenden, der als Patron für alle Schwachen und Unterdrückten herhalten muss. Aber Jesu Platz am Kreuz ist zwischen zwei Verbrechern, mitten in den bereits gefällten und ausgeführten Todesurteilen dieser Welt. Dort, wo nichts mehr geht, da ist sein Platz. Darum ist in Wahrheit Jesu Tod, ja, ist Jesu Leidensgeschichte ganz und gar beispiellos. Unabhängig davon, wie ich den Tod verstehe. Denn in Wahrheit hat sich Gott selbst, der Unsterbliche, in unser Elend, in unseren Tod hineinziehen lassen. Dieser Gott ist nun zu finden zwischen zwei Verbrechern. Was für eine Aussage, was für eine Verkehrung der Werte dieser Welt. Er wurde verurteilt aufgrund von Lügen und falschen Zeugen. Und dort hängt er. Und vom Kreuz muss er zusehen, wie man das Los um seine Kleider wirft. Das Letzte, was man ihm nehmen konnte, wird ihm genommen, seine Würde. Jesus wird in unsere Schuld hineingenommen und bloßgestellt. Der letzte Fetzen, der ihn bedeckt, wird ihm genommen. Im Judentum hatte das Kleid eine tiefe innere Wahrheit. Es bestand eine sehr enge Beziehung zwischen dem Körper und dem Kleid. Im Kleid war nicht nur der Körper, sondern auch der ganze Mensch geborgen, geschützt. Das Kleid schützte den Menschen vor den Zugriffen der Natur, vor den Blicken anderer Menschen und so dachte man früher auch vor dämonischen Mächten. Und nun nimmt man Jesus den letzten Fetzen seines Kleides. Jesus wird bloßgestellt. Nichts, aber auch nichts mehr kann ihn schützen und seine Schmach verbergen. Aber auch das gehört zum tiefsten Geheimnis der dunklen Stunde, dass nicht nur ein Mensch bloßgestellt wurde. Als die Soldaten um Jesu Kleider das Los warfen und die Kleider teilten, da wurde Gott bloßgestellt, von seinen Geschöpfen bloßgestellt. Nichts bleibt dem Sohn Gottes, um sich darin zu schützen. Und wie sonderbar Lukas das erzählt. Jesus wird seiner Würde beraubt. Und die Soldaten, die darum würfeln, profitieren davon. So beschreiben die Evangelien den Sohn des allmächtigen Gottes. Jesus am Kreuz zwischen zwei Verbrechern, mitten unter ihnen, bloßgestellt, distanzlos aller Welt und allen Blicken ausgeliefert. Und das soll der Retter der Welt sein? Das soll unser Heiland sein? Das soll der Starke sein, der nun endlich für Recht und Ordnung in dieser verrückten Welt sorgen soll? Der meinem Leben Halt und Hoffnung geben soll? Das ist die Umwertung aller Werte, die Nietzsche festgestellt hat. Die Bibel nennt es ganz einfach: Vergebung der Sünden. Unvorstellbar und darum zutiefst göttlich. Vollkommen unverdient. Die Urteile über die Verbrecher wurden bereits ausgesprochen und ausgeführt. Und Jesus mittendrin im Zentrum. Darum wird am Kreuz deutlich, dass der allmächtige Gott nichts Wertvolleres hat als seine Liebe. Denn alles ist ihm genommen worden. Eine Liebe, die jedem die Freiheit lässt, mit ihr zu tun und zu lassen, was er oder was sie will. Eine Liebe, die bereit war, auf alle Macht zu verzichten, um niemanden zu manipulieren. Eine Liebe, die in allen nur denkbaren Abgründen unseres Lebens zu Hause ist. Eine Liebe, die alles gibt, alles auf sich nimmt, die sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und genau diese Liebe kostet Gott seinen Sohn. Sie kostet ihn alles. Aber diese Liebe lässt bis zum Letzten dem Gegenüber die Freiheit dagegen zu sein, die Freiheit dagegen anzukämpfen, die Freiheit, nur da zu sein und zu gaffen. Oder aber die Freiheit, diese Liebe zu erwidern. Und dann geschieht das, was unbeschreiblich ist. Der bloßgestellte Jesus wird uns mit dem Wertvollsten kleiden, was er hat, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung. Dann heißt es nicht mehr, Jesus ist gestorben, sondern es heißt dann, er ist für uns gestorben. Er ist für mich gestorben. Kannst du diese Liebe inmitten dieser dunklen Stunde sehen? Lässt du dich von Gottes Liebe neu einkleiden? Amen.